China ist auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1. Dieser Vorgang ist nicht mehr zu verhindern, auch nicht vom Hegemon USA, der sich nach Kräften gegen eine multipolare Weltordnung wehrt. Jemand, der über diese Entwicklung Auskunft geben kann, ist der Wirtschaftswissenschaftler Wolfram Elsner, der an der Uni Bremen lehrt als Professor in Kansas City und in Changchun an der Jilin-Universität. Er ist international akademisch renommiert, kommt aber in unseren öffentlich-rechtlichen und Konzernmedien nicht mehr vor, dafür aber in Apolut.
Im Gespräch.
Ist China eine kommunistische Diktatur, die zusammen mit dem World Economic Forum eine Übernahme der Welt plant, was ja auch in alternativen Medien öfters zu lesen ist?
Ja, wenn es eine einheitliche Weltregierung zwischen Klaus Schwab und Xi Jinping gäbe, zusammen mit Joe Biden wahrscheinlich, wird da ja suggeriert, dann sähe die Welt ja anders aus. Ja, dann gäbe es ja keine Widersprüche und keine Konflikte in dieser Welt, dann hätte die Weltregierung uns schon komplett unterworfen und wir wären alle nur noch Sklaven, ja, dieser einheitlichen Weltregierung. Nein, China hat was Kommunistisches. Es wird regiert von einer kommunistischen Partei, die eine langfristige Strategie hat, die eine Vorstellung hat von dem, was Kommunismus eines Tages in 200-300 Jahren, in 10-15 Generationen vielleicht sein könnte. Auf jeden Fall weiß etwas über einen Weg zu einem Sozialismus und später dann vielleicht mal irgendwann Kommunismus, vorausgesetzt die Menschheit überlebt bis dahin. Ne? Das ist es. Und es ist die Alternative zum Imperialsystem, wie wir es jetzt erleben, wie es jetzt niedergeht.
Es ist ja eine hochinteressante Entwicklung. Ich hatte ja vor kurzem die Wen Jiawen hier, also eine chinesische Journalistin. Und wenn man die darauf hingewiesen hatte, dass China ja eine Menge von Personen aus der Armut geholt hat, wie kein anderes Land. Also eigentlich wenn man das jetzt so sagen würde, wäre es einem kapitalistischen Land gelungen, wäre das eine 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zu hörende Erfolgsgeschichte. Unglaubliche Mengen von Menschen rausgeholt von einem der ärmsten Länder der Welt, als es angefangen hat, jetzt zu einem Land, wo die Amerikaner völlig zu Recht davon ausgehen, dass sie deklassiert werden von diesem Land. Gehen wir in verschiedene Bereiche rein. Das ist jetzt mit einem Wirtschaftswissenschaftler. Mich interessiert tatsächlich auch diese Frage, wie konfuzianisch ist China und wie kommunistisch ist China? Das heißt, das ist ja eine einzigartige Melange, die ziemlich radikal anfing und dann aber, ich würde sagen, typisch chinesisch pragmatisch, dazulernt, die ganze Zeit dazulernt, wie man was macht. Und es ist auch kein Gulag-Kommunismus, wie uns zu verstehen gegeben wird, wenn Kommunismus, dann Gulag, so wie wenn Nationalsozialismus, dann Auschwitz. Also das passt, ist eine Sache, die man sich unbedingt angucken muss, weil wir sonst in vollkommen falsche Analysen reinlaufen. Also meine erste Frage ist, wie ist das mit dem Kommunismus in China? Wie viel Kommunismus ist da noch drin?
Ja, also wir würden ja erstmal zurückgehen auf Marx und aufs Kommunistische Manifest. Und ich würde sagen, wenn ich meine weltweite wirtschaftswissenschaftliche und politisch-ökonomische Zunft ansehe, dann kann man schon sagen, dass die chinesischen Kommunisten die sind, die am meisten an der Marx-Modernisierung und Fortentwicklung und das Fortschreiben von Marx, Fortschreiben auch der materialistischen Dialektik, der Methode gearbeitet haben. Sie haben am meisten, glaube ich, am meisten gelernt aus der Geschichte der letzten 100-150 Jahre. Sie haben am meisten gelernt auch von den Niederlagen der europäisch zentrierten staatssozialistischen Konzeptionen und Parteien. Und dann haben sie, glaube ich, eine sehr durchdachte, ständig aktualisierte, nachgebesserte, belernte und fortentwickelte Konzeption, strategische Konzeption. Das nächste große strategische Ziel ist ja 100 Jahre Volksrepublik, also das Jahr 2049 wird konkret ins Auge gefasst. Und dazu kommt jetzt, dass sie in den letzten 20 Jahren vielleicht hauptsächlich unter der Ära Xi, dann also seit 2012, also die letzten 12 Jahre, sozusagen sich neu versöhnt haben mit ihrer eigenen Geschichte, auch Kulturgeschichte, ja, und Theoriegeschichte. Und da ist es klar, da kommt Konfuzius. Und bei Konfuzius, das kann man auch als mitteleuropäischer Laie relativ schnell erkennen, wenn man da sich ein bisschen mit beschäftigt. Man hat sofort ein völlig anderes Verständnis von ich, du, ich, wir. Ja, das Verhältnis von mir zur Gemeinschaft, das Verhältnis von zwei Akteuren zueinander, ja, ist als dialektisch verstanden. Ja. Ich muss, unser Adam Smith hat das mal in seiner Sozialtheorie, die nie zitiert wird hier, die immer nur, wird immer nur der Wealth of Nations, der perfekte Markt und der perfekte Preis zitiert, aber das davor, etliche Jahre davor, der Adam Smith eine Theorie der moralischen Gefühle entwickelt hat, das heißt eine Theorie, in der die sozialen Institutionen entstehen, bedeutet, was Konfuzius uns lehrt oder die Menschen gelehrt hat, ist, ich muss immer in der Lage sein, mich in die Situation des anderen zu versetzen und aus dessen Sicht versuchen zu begreifen, wie er oder sie meine eigenen Aktionen beurteilen müsste. Wie würde ich fühlen, denken, wenn ich du wäre und würde sehen, wie ich gehandelt habe. Ja, also so, dieses changing places in the fancy, also die den Platz austauschen in der Fantasie.
In den Mokassins des anderen laufen.
Genau, so kann man es eben auch sagen. Ne? Und das ist eben typisch, das ist leider nicht europäisches lineares Denken, das ist nicht europäisches mechanistisches Denken, was leider viel zu viel da ist. Ja, wir sind die Besten, wir waren immer die Besten, unsere Werte gelten für die ganze Welt und all so ein Quatsch, sondern das ist immer das Denken auch im anderen, immer auch die Vorstellung, ich muss mich definieren zur Gemeinschaft auch. Ja? Mhm. Zum Beispiel die Frage, warum reden Sie immer von der gemeinsamen Zukunft der Menschheit? Ja? Ne? Die Global Commons plötzlich, die kommen aus China. Ja? Wir haben da vor 30 Jahren drüber geschrieben, da waren wir grün, ja, sozusagen. Jetzt ist es das chinesische Thema. Das heißt, der Konfuzius kann sehr, sehr gut kombiniert werden mit der marxischen dialektischen Methode. Marx als materialistische Dialektik, ja, Konfuzius als eine mehr idealistische Dialektik, aber dialektisches Denken. Das ist der Punkt, wo das chinesische heutige kulturelle Gesellschaftsgefühl durchdefiniert ist.
Ja? Jetzt müssen wir, glaube ich, erklären, was Dialektik ist, weil nicht alle Leute ein Philosophieseminar hinter sich
ja,
haben.
Ja, Dialektik bedeutet eben, es gibt immer sozusagen ich und du, das und das, These, Antithese sind immer erstmal ein Widerspruch, zwei unterschiedliche Dinge, die aber miteinander interagieren. Wir würden modern in der Ökonomie sagen evolutionär oder in den Komplexitätswissenschaften generell, in der Biologie, in der Physik, überall in der Anthropologie reden wir von evolutionären Prozessen. Und das ist ein evolutionärer Prozess, aus dem heraus etwas Neues entsteht, ja. These, Antithese, Synthese hätte man nach Hegel gesagt. Ne? Bedeutet die ganze Vorstellung, nichts bleibt, wie es war. Nichts ist linear, nichts läuft mechanisch ab, alles läuft sozusagen in einem evolutionären Prozess ab. Das bedeutet auch, dass die Chinesen heute in ihrer Sozialpsychologie, in ihrer generellen Kultur ein ganz neues Verständnis, anderes Verständnis, für die vielleicht ein uraltes Verständnis. Das südostasiatische Verständnis ist generell so, ne? Anders als das europazentrierte Verständnis, das aus der Mechanik weitgehend bestimmt ist und natürlich aus der Vorstellung, wir waren mal die Beherrscher der Welt, ja, ne? Und das alle Welt muss uns folgen, so immer noch, ne? Das kolonialistische und imperialistische Denken. Das bedeutet im südostasiatischen Denken eine neue Vorstellung von Zeitabläufen, ja. Die Zeit ist immer da und die Zeit bringt ganz viel Neues, Qualitatives. Ja, bedeutet, ich muss immer lernen, ich muss mich immer anpassen, ich muss immer die neuen Bedingungen versuchen zu analysieren und kennenzulernen. Ja. Und dann die Frage Kommunismus, Sozialismus. Ja,
ja. Ne?
Bei uns hast du ja junge Leute, die sagen, Sozialismus heute, ja, oder in der Sowjetunion wurde irgendwann mal in den 80er Jahren gesagt, ja, oder in den 70er Jahren gesagt, 1984 werden wir den Sozialismus einführen, ja. Hätte man damals schon drüber brüllen können, ja, lachen können, ja, so idealistisch und abstrakt und abstrus war das, ja, aber das war tatsächlich damals eurozentristisches, staatssozialistisches Top-Down-Denken, ja. Und das haben die Chinesen komplett überwunden, auch weil sie diese 2, 3, 4, 5.000 Jahre Geschichte haben. Also Konfuzius jetzt roundabout 4.000 Jahre, 4.500 Jahre alt. Konfuzius selber natürlich nicht.
Nicht, aber ich habe genau das Gespräch gemacht, weil das Denken älter ist als Konfuzius. Ja, Konfuzius ist ja nur die Kristallisation.
Genau. Nein, und die chinesische Kultur und einheitliche Sprache und Schrift und so weiter. Das ist ja, und einheitlicher Nationalstaat mehr oder weniger mit Schwankungen und Unterbrechungen, das ist ja eine Kulturgeschichte von mindestens 3.000 Jahren. Ne? Mhm. Aber Konfuzius ist ja etwas vor unserem Aristoteles gewesen, also 5. bis 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Also das heißt, da reden wir über 2.500 Jahre. Ne? Und das wird integriert und sehr, sehr fruchtbar integriert heute, finde ich.
Mhm. Sozialismus und Kommunismus. Wenn du sagst, die Chinesen unterhalten sich da darüber, wann über hunderte von Jahren die noch folgen. Was sind die Kriterien, die das ausmachen? Weil darüber reden wir ja heute gar nicht mehr, was das für Definitionen sind.
Naja, die Kriterien sind natürlich die alten Marx-Engels-Kriterien. Ne? Also der Kommunismus als ein System, in dem jeder nach seiner Leistungsfähigkeit handeln kann und arbeiten kann und beitragen kann und jeder nach seinen Bedürfnissen handeln kann. Wir können uns plastisch vorstellen, an 3 Fingern abzählen, was das für individuelle und sozialökonomische Voraussetzungen hat. Ja, klar, Marx hat darüber schon gesagt, es muss ein gewisser Überfluss da sein und so weiter. Aber was das bewusstseinsmäßig bedeutet, ja, dass ich nach bestem Wissen und Gewissen beitrage zur Gesellschaft, ja, und nach bestem Wissen und Gewissen auch rausnehme aus dem gesellschaftlichen Produkt, ja, dass das noch 10, 20, 30 Generationen braucht, liegt auf der Hand. Ne? Die Chinesen sind da gleichzeitig sozusagen bescheidener und langfristig anspruchsvoller, ja, indem sie nämlich jetzt erstmal sehr bescheiden sagen, nicht nur es ist gilt alles nur für uns, was wir sagen, also nur mit chinesischen Charakteristika. Unser Modell ist kein Exportschlager und wir drücken es auch keinem auf. Aber der Punkt ist, wir sind in einem Frühstadium des Sozialismus, ja, sagen sie jetzt. Und dann kann man, wenn das so ist, ist noch kein ausgewachsener, noch kein voll entwickelter Sozialismus, der ist dann, würde dann frühestens 2049 angepeilt, dann würden wir jetzt heute sagen, okay, woran kann man das messen? Ja, und dann gibt es eine Testliste, dann kann man sagen, okay, es gibt kein Privateigentum an Grund und Boden, die Sozialversicherungen sind schon weitgehend kollektiviert in Kollektivfonds. Es gibt einen großen, strategisch sehr wichtigen Anteil an Staatsunternehmen. Die gesamte Finanzierung der Unternehmen, Kreditfinanzierung durch die Banken, das ist alles ein staatlicher Sektor. Die politische Macht ist ganz klar verteilt. Sie rückverteilen nach unten massiv. Ja. Die Arbeiterklasse wird gefördert überall und schon von den Lohnentwicklungen her und von Affordable Living heute, ja, also bis hin eben zu allen möglichen Fragen des Sozialstaates, der ausgebaut wird, also verbessertes Gesundheitswesen jetzt, die ganzen neuen Diskussionen um Affordable Living, ja, etwa also die Wohnungen aufkaufen staatlich und sie an die Wanderarbeitnehmer geben.
Dass man das Leben bezahlen kann, damit wir damit
genau, helfen. Bezahlbares Wohnen, ja. Ne, ist jetzt eines der großen Themen, wo die Zentralbank gesagt hat, wir kaufen die Wohnungen auf, die auf dem Wohnungsmarkt jetzt sozusagen angeboten werden von den vielen Leuten, die früher 3, 4, 5 Wohnungen hatten. Ne? weil das die einzige Möglichkeit war, wo sie ihre hohen Ersparnisse investieren konnten. Ne? Und heute gibt es ja vom chinesischen Staat ganz andere Angebote. Die gehen ja heute in Fonds von kleinen, mittleren Unternehmen, Neugründungen, Startups. Ja? Das sind neue Fonds, wo sie die ganzen fantastischen Neugründungen jetzt mitfinanzieren können. Das heißt also, die große Welle dessen, dass man seine hohen Ersparnisse als Familie, als Familienclan in Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechs Wohnungen investiert, die leer stehen lässt und jetzt kommt das alles auf den Markt. Ja. Das heißt also, die Provinzen und auch große Städte, Shanghai, Shenzhen, kaufen die Wohnungen jetzt auf, um dieses längere Programm, das ältere Programm, was sie schon haben, dieses bezahlbare Wohnenprogramm, wo die Wanderarbeiter maximal 5% ihres Einkommens für Wohnung ausgeben sollen. 5%.
5%. Ja. Also bei uns kann man ja eine Null dran machen.
Ja, genau. Ja. Und das ist jetzt ein Programm, das sich kombiniert und jetzt läuft. Nicht? Also so als Beispiel dafür, dass es eben auch ganz klar ein Ausbau des ganz konventionellen Sozialstaats bedeutet. Ne? Und eben, dass dieses ein Sozialismus ist auf einem Weg zu einem Sozialismus, der eben nicht mehr vom Imperialsystem nicht mehr kaputt konkurriert werden kann. Ja? Sie sind souverän ihre eigenen Finanzen. Sie haben so und so viel Billionen Dollars auf der Kante, setzen die ein für die Belt and Road Initiative für Infrastrukturinvestitionen weltweit. Und sie lassen sich nicht mehr kaputt konkurrieren. Im Gegenteil, die Wall Street ist gierig darauf, an die chinesischen Finanzmärkte und Aktienmärkte zu kommen und werden harten Regeln unterworfen. Clevere Leute in der Wall Street sagen, ich muss trotzdem mit 40% meines Kapitals in China sein. Ja, alles andere wäre blöd, wäre verrückt, wenn ich es nicht machen würde. Ich habe zwar an der Wall Street höheres Risiko, kriege manchmal eine höhere Rendite, aber auch nicht immer. In China bin ich stark reguliert, aber habe meine Rendite relativ sicher. Ja, so, das ist der Punkt. Und ganz nebenbei davon wird eben auf dem Finanzsektor auch ein Crackdown gemacht. Wir sind immer noch bei der Frage Kriterien von Sozialismus. Der Finanzsektor ist eben nicht der Herrscher des Systems dort, sondern Diener. Ja, das wird auch ganz klar gesagt. Xi hat es in den letzten Monaten mehrfach wiederholt. Ja, das Bankensystem hat zu dienen. Ja. Und auch der Finanzsektor, Aktienmärkte haben zu dienen. So, und die chinesischen Industriefirmen sind auch nicht wie etwa an der Wall Street, wo ein Tesla-Konzern, der also ein Bruchteil der Verkäufe von BYD hat, ne? Build Your Dreams, BYD, dem größten Autohersteller Chinas, der hat einen Wert von 90 Milliarden, Aktienwert von 90 Milliarden, Tesla hat 800 Milliarden, ja, also Faktor 9, ja. Was ja nur zeigt, dass im Westen sozusagen die Dominanz des Finanzsektors, des großen Kapitals, des großen Spekulationskapitals ist. Da steht ja nichts real hinter. Ja? Das ist ja nur Hype, ne? Nur Bubble, ne? Nur Blase. So, in China wird im Wesentlichen nicht über die Aktienmärkte finanziert, sondern über Bankkredit. Ja? Und das führt eben dazu, und die Renditen sind in China, die Industrierenditen sind deutlich geringer. Und das bedeutet eben, man hat ein Wirtschaftsmodell, wo die großen Konzerne auch reingehen müssen in die Quantität, in die Mengen. Bei geringerer Rendite einen Preiswettbewerb machen und die Leute werden versorgt mit kleinen Einstiegs-EVs, also Elektromobilen, die du dort für $10,000 bekommst, ja, das Einstiegsmodell für junge Leute, ne, für ein Elektromobil, die gleichen hochmodern an der Front der Technik, günstig, einfach, werden hier für 20.000 verkauft und jetzt kommen natürlich die 40% Zölle drauf von der EU, ne? In USA 100%. Ja, so haben wir Beispiele dafür, wie es sich tatsächlich in China systematisch und strategisch in die richtige Richtung entwickelt und wie gleichzeitig hier darauf reagiert wird, nämlich rein defensiv, ohne Konzept, ohne Plan, nur noch restringieren, beschränken, einschränken, entkoppeln, ein System hier des Westens im Niedergang. So reagiert ein System im Niedergang.
Das ist ja auch ein Punkt, wenn jetzt die Zölle, die kommen, also erstmal wird es eine Antwort darauf geben und die wird der deutschen Automobilindustrie nicht gefallen. Davon kann man ausgehen.
Was also hat die Automobilindustrie ja schon gesagt? Lasst es sein, tut es nicht.
Also die sind am empfangenen Ende davon. Das wäre eine Frage, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie hier reingehört, aber was mich erstaunt ist, aus deutschem Interesse, aus europäischem Interesse wäre ja, keine Brücken zu verbrennen nach China, absolut egoistisch nachvollziehbar, dass man das tut. Also wenn man von nationalem Wirtschaftsinteresse, ich meine jetzt national im Sinne von, wie geht es für uns weiter, dann müssten wir anfangen, sozusagen Fühler, also die Situation gegenüber USA etwas abzukühlen und uns mit Russland und China etwas freundlicher zu unterhalten, weil man auch sieht insgesamt, also mindestens 3/4 der Welt, wenn man sich die UNO-Abstimmung angucken, sind nicht mehr, also es ist nicht mehr die internationale Staatengemeinschaft, die den unter dem Kommando der Amerikaner agiert. Das ist vorbei. Wir gehen ganz klar in Richtung also einer multipolaren Weltordnung. BRICS, 53 Staaten wollen Mitglied werden, die Shanghai-Konferenz. Also dort spielt die Musik, dort ist die Attraktivität. Wenn man das alte Plakat aus den 50er Jahren, The American Dream, von der Familie mit 2 Kindern im Auto, dann müssten die heute chinesisch und ein Elektroauto sein. Ja. Also das hat sich alles extrem verändert. Also ich finde es eine faszinierende Geschichte, die wir ja gar nicht erzählt bekommen. Also dieser unglaubliche Aufstieg von einer Underdog-Nation, die die jetzt, und das ganz langsam, gibt übrigens einen Faktor, den ich gerade gelesen habe, den ich super interessant fand, als Jeffrey Sachs nach Polen und nach Russland ging, 89 bis 96, mit seiner Schocktherapie, also Preisreform, Währungsreform, und die Chinesen haben es anders gemacht. Die haben nicht mitgemacht und es hat funktioniert. Es waren nicht die Regeln, also Sachs ist kein böser Mensch, das ist jemand,
nicht mehr, nicht mehr.
Er war, glaube ich, nie böse. Er hat damals gedacht, dass es, er hat, glaube ich, damals gedacht, dass das richtig ist. Man muss ihm zugutehalten, das Wichtigste überhaupt, dass er sehr lernfähig und ehrlich ist. Ja. Das ist also keiner, der, kein kalter Krieger, kein Ideologe, also jemand, der...
Ja, der hat sich gelernt, der hat gelernt.
Der ist fast sozialdemokratisch geworden, würde ich sagen. Ja. Ja, ich erinnere mich, da musste ich damals, es gab immer so Punkte, wo ich dachte, ja, gib's ihnen, ja. Wenn die Chinesen was sagten. Das war zum Beispiel, als immer gesagt wurde, die Amerikaner sind nicht mehr geeignet, die Welt anzuführen, weil sie bewiesen haben, dass sie nicht im Interesse der gesamten Welt, also sozusagen auf das große Ganze gucken. Da habe ich gedacht, genau richtig, ja. Genau richtig. Und es gibt vielleicht Beispiele, wie reagiert denn China? Weil die haben ja dieses Prinzip der Nicht-Einmischung. Dann wird ja immer gesagt, China hat investiert in Simbabwe, diesen furchtbaren afrikanischen Staat. Ich weiß gar nicht, ich bin ein paar Mal da gewesen, so furchtbar fand ich es nicht. Denen ging es wirtschaftlich nicht gut. Aber dieses, sie sind ja nirgendwo angetreten, haben gesagt, Regime-Change. Also wir kommen jetzt mal dahin. Das gibt es nicht dort. Also es
wird, klar.
Und aber gibt es vielleicht Beispiele, unterstützen Sie denn Diktaturen oder wie sieht das aus?
Ja, es gibt ja seit dem ersten Tag der Gründung der Volksrepublik China die Anwendung des Prinzips der friedlichen Koexistenz, das ja in der frühen Sowjetunion 1924 bei den ersten Verhandlungen mit dem Westen entwickelt wurde, 1923-24.
Das kenne ich gar nicht.
Okay. Ja, das ist das erste Dokument, was dort in einer Genfer Konferenz vorgelegt wurde, wo das Prinzip der friedlichen Koexistenz, der Nicht-Einmischung formuliert wurde, ne? Als Basis des Umgangs zwischen den imperialistischen Ländern und der jungen Sowjetunion. Von da ab ist das entwickelt worden, vor allen Dingen in der Sowjetunion und dann von China weiterentwickelt worden und aufgegriffen worden. China verhält sich seitdem konsequent nach diesem Prinzip, nicht Einmischung, Anerkennung dessen, was andere Länder erstmal für sich haben. Ja, ohne das zu bewerten, ohne das zu bekämpfen, ohne sich einmischen zu wollen. Und das wird konsequent durchgehalten. Und für mich ist immer so aus den letzten wenigen Jahren das schlagendste Beispiel Afghanistan. Ja, weil hier wird ja sofort getan, Frau Baerbock sagt, ja nein, den Afghanen helfen wir auf keinen Fall, weil dann helfen wir den Taliban. Also lassen wir das Volk lieber verrecken, ja, verhungern. Ne? Denn es ist eine ganz klar von der UNO festgestellte Hungersnot. 6 Millionen Menschen waren akut bedroht vom vom Hungertod. Ja? Das kümmert Frau Baerbock und die ganze Berliner Szene da einen Dreck. Was China gemacht hat, ist sofort, und die Amerikaner haben noch die 9 Milliarden Zentralbankgelder aus der von der chinesischen Zentralbank, von der afghanischen Zentralbank geklaut und noch nicht zurückgegeben. Was China damals sofort gemacht hat, als der Westen dort Knall auf Fall rausgegangen ist und Chaos hinterlassen hat und Desaster, humanitäres Desaster hinterlassen hat und ein Land im, ja, was soll man sagen, ein Land an der Grenze des Kollapses und der Hungersnot hinterlassen hat. Typisch Imperialismus. Ne? China hat einberufen, organisiert eine Konferenz der 5 zentralasiatischen Republiken China, also die wesentlichen Anrainer von Afghanistan, und hat eine Notkonferenz gemacht.
Wer ist das? Die anderen?
Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan, also all die Stans. Das sind 5, mit denen China ja auch in der Zentralasiatischen Belt and Road Initiative.
Gehört Pakistan dazu?
Pakistan, nein, gehört nicht dazu, kam aber als weiterer Gast dazu. Die haben eine zweite Konferenz gemacht Anfang dieses Jahres.
War Kirgisistan dabei?
Turkestan und Kirgisistan sind dabei. Okay, ja. Und Pakistan war dann jetzt auch dabei, ne? Und gesagt, wir müssen erstmal helfen, ja, wir müssen helfen, egal was das für eine Regierung ist, ja. Auch die Taliban ist ja ganz klar unter uns. Die Taliban werden auch merken, wenn sie ein Land regieren wollen und wenn sie das erfolgreich regieren wollen, ja, dann müssen sie sich ändern, dann müssen sie lernen, dann müssen sie regieren lernen, dann müssen sie lernen, ein Land und eine Bevölkerung zu regieren und nicht über Jahrzehnte zu unterdrücken. Ja? Das heißt also, dieses Vertrauen, auch wieder die Frage des Zeithorizonts, ja, dass dieses Vertrauen, sogar ein Land wie Afghanistan erstmal so anzuerkennen, wie es ist, und ihm erstmal zu helfen, das Nötige zu tun, nicht zurückzufallen ins Mittelalter, sondern reinzukommen in die wirtschaftlichen und sozialen und politischen Verflechtungen seines Umlandes. Ja, das ist sozusagen diese Strategie. Und das halten sie konsequent durch, und das halten sie in Afrika durch, das halten sie in Südostasien durch, das halten sie in Lateinamerika durch. Und das ist eben das, was heute im globalen Süden gewürdigt wird. Ja, deswegen sind eben 150 Länder, die dieser Welt, allergrößte Mehrheit der Welt, Partnerländer der neuen Seitenstraßen, ja, und machen da mit. Und wenn die Chinesen in der UNO da die großen globalen Initiativen machen, globale Entwicklungsinitiative, globale Zivilisationsinitiative, globale Sicherheitsinitiative, globale Initiative, künstliche Intelligenz, Friedensinitiativen und so weiter, dann hat man überall in all diesen Initiativen sehr schnell Arbeitsstrukturen, und in jeder dieser UNO-Initiativen sind mehr als 100 Länder engagiert, ja, die mitarbeiten jetzt und die Welt verändern, ganz konkret neu aufbauen. Ja. Das ist es eben, dass China eben auch, sage ich mal, nicht nur die Wertschöpfungsketten weltweit neu strukturiert auf neuer Basis, Staatsverträge, transparente Infrastrukturprojekte, alles regionalisiert in Konferenzen, ja, China-Afrika-Konferenz, China-Lateinamerika-Konferenz, China-Zentralasien-Konferenz, China mit Europa hatte das auch mal, ne, das sogenannte 16+1-Format, was aber dann NATO-mäßig kaputt gemacht worden ist, was es so nicht mehr gibt. Ungarn und Serbien sind übrig geblieben, ja. Naja, und die haben ja jetzt natürlich auch die entsprechend zwischen Budapest Belgrad, den Bullet Train, die Schnellzug. Ne?
Genau. Schnellzug, das ist ja auch das interessant, dass die, ja, das sind die beiden Länder, die da dran geblieben sind, und das ist, aber Niki,
hat doch mal einen interessanten Aspekt, weil jetzt natürlich BYD, der größte Autohersteller, natürlich jetzt massiv investiert mit Produktion in Ungarn und in Serbien auch. Und in Ungarn kommt auch noch eine Batteriefabrik dazu. Ja? Das heißt, es gibt Zehntausende von neuen Arbeitsplätzen in Ungarn und Milliarden an Investitionen. Ja? Wie will jetzt die EU-Kommission, ja, die ganz anders, ne? Ja, eben, wie wir wollen die damit umgehen? Sie haben ein Freihandelsabkommen mit der Türkei. Erdogan hat gerade unterschrieben, dass es ein bei Izmir jetzt ein Riesenwerk von BYD für türkische EV-Produktion gibt, ja, in Kooperation, ne? Wofür Erdogan jetzt auch gesagt hat, okay, dann reduzieren wir unsere Importzölle gegenüber chinesischen Elektromobilen, wenn ihr bei uns investiert. Der Trump hat übrigens sowas Ähnliches gesagt in einem Interview vor einigen Wochen, gesagt, wenn die Chinesen bei uns produzieren, ist alles okay. Ja, das heißt, der hat noch so eine Restrationalität. So, der Punkt ist, was ist eigentlich mit dieser EU-Kommission dann los? Wie genau wollen die damit umgehen? Ja, sie haben ein Freihandelsabkommen mit der Türkei. Die Türkei kann ohne Zölle die in der Türkei produzierten chinesischen Elektromobile in die EU exportieren demnächst. Ne? Ungarn sowieso. Ungarn ist Mitglied. Serbien, weiß ich nicht, da gibt's irgendwas. Aber Ungarn ist der Punkt jetzt hier. Ne? In Ungarn, was wollen Sie machen? Wollen Sie Ungarn ausschließen? Wollen Sie die Freihandelsabkommen mit der Türkei beenden? Ja, für mich ist der Punkt sozusagen, dass in Brüssel diese ganze EU-Bürokratie ja gar nichts mehr mit unseren Völkern und unseren Bevölkerungen zu tun hat. Die haben ja mit den europäischen Völkern gar nichts zu tun. Das sind doch eigentlich Agenten einer fremden Macht.
Ja, ja, genau.
Na, das muss man ja ganz klar sehen. Die folgen den Orientierungen, ich will jetzt nicht sagen Befehlen, aber die folgen den Orientierungen aus Washington 1:1. Ja, und es war klar, dass die von der Leyen das alles schon in der Tasche hatte, nachdem die USA 100% Zoll erhoben haben, kommt sie sofort wenige Tage später und erhebt den Zoll auch. Ne?
Wenn man mit Leuten redet, ist das ja so, die sind ja durchaus überzeugt davon. Also ich kenne jemanden, der zum Beispiel Stoltenberg kennt. Ja? Und Stoltenberg ist überzeugt von dem, was er da erzählt. Der Punkt ist gar nicht, dass die, also nicht, wie man sich vorstellt, dass die Befehlsempfänger sind, sondern diese Kaste, die regiert.
Ja, ja, völlig abgehoben, die glauben daran.
Und
ja,
die sind evolutionär bearbeitet, die sind in einem Biotop groß geworden, was diese Ideologie hat. Und nur, wenn man zu diesem Biotop gehört, macht man auch innerhalb dieses Biotops Karriere. Und das gilt für die Politik, das gilt für die Medien ganz genauso. Ja, ja. Deswegen die Grundanalyse wohl stimmt, dass man sagt, die vertreten gar nicht unsere Interessen, die vertreten die Interessen einer fremden Macht. Mhm. Sie sind, weil sie gar nicht in Bezug auf Interessen, sondern sie glauben, sie haben ja noch dazu die Vorstellung, dass sie so etwas wie die Guten sind, die das Richtige durchsetzen. Und deswegen moralische Außenpolitik, ein Stichwort dafür. Also die Rationalität ersetzt haben durch so einen Impetus eines Sendungsbewusstseins, ja, dass es da reinläuft. Aber jetzt, man sieht ja, also abgesehen davon, dass wir damit...
Naja, man sieht aber auch gleichzeitig, dass sie nicht nur abgehoben sind von den Bevölkerungen, überhaupt nicht mehr wissen und sich auch gar nicht mehr interessieren von der Realität. Ja, ja. Und sie sind eben sozusagen ein autoritäres bürokratisches System. Die sind nur groß geworden in einer autoritären bürokratischen Struktur, in einer Bubble, ja. Ob sie jetzt World Economic Forum, die Dogmatisierung da durchlaufen haben und Young Global Leader sind, die meisten davon denen sind ja da durchgelaufen durch diesen Ultra-Hocherhitzer wie Baerbock und Stoltenberg und all diese ehemaligen Jungsozialisten. Ja. Stoltenberg war ja mal Vorsitzender der Jungsozialisten.
Anti-Vietnam-Demonstrationen.
Ist ja alles Irrsinn. Sondern sie sind eben, wie wir ja auch bei den Grünen in Berlin sehen, einmal an der Macht. Ja, sie haben ja überhaupt keinen realen Lebenshintergrund. Ja, die haben ja nie irgendwo in irgendeinem realen Bereich mal etwas gemacht, sondern haben nur ihre Partei interna kennengelernt und haben sich da hochgeboxt. Kennen eigentlich nur Parteigremien, ja, um da labermäßig nach oben zu kommen. Ne? Und das zeigt eben auch, wie eben die ganze grüne Wende in Deutschland systematisch, ja, also systemisch bedingt, würde ich mal sagen, das haben die natürlich nicht gewollt, ja, vor die Wand gefahren wird, weil es einfach autoritär bürokratisch ist, ja. Ne? Sie sind an der Macht und fühlen sich allmächtig und wertemäßig ist sowieso alles, wir sind sowieso die Besten der Welt, ja. Und plötzlich hat man diese Wende ins bürokratisch Autoritäre, ja, richtig auch autoritär in Deutschland mit der stärksten Zensurkultur inzwischen, ja, politische Zensur und geringsten Diskursbreite. Ja. Das ist
auch
schon
akademisch.
Phänomenal. Ist ja auch akademisch,
also es
Wissenschaft.
Ist der,
ganz
der,
furchtbar.
Der Apparat, der eigentlich korrektiv sein sollte, ja. Korrektiv für den politischen Diskurs, bietet keine neuen Impulse mehr, sondern ist eine Art Verstärker und Lautsprecher der politischen Agenda. Also es gibt gar keine Checks und Balances innerhalb des Systems.
Andernfalls kriegt man keine Fördermittel mehr. Ja. Ne?
Jetzt, Forschungsmittel. Das ist ja genau eigentlich der Vorwurf, der China gemacht wird, dieses Autoritäre. Sie reden immer vom Autoritären, das ist ja interessant.
Ja.
Eine dialektische Situation der anderen Art.
Ja.
Also wenn Sie das nochmal beschreiben können, wie läuft das? Also was man zeigen kann, jetzt mal jenseits jeder Form von politischer Bewertung, ist, dass China extrem erfolgreich gewesen ist. Das müsste doch eigentlich auch Spuren hinterlassen, weil wir doch angeblich, also die ganze Argumentation im Kalten Krieg war ja pragmatisch, wo willst du lieber leben, wo geht's denn besser, von wem kaufst du denn die Jeans, ach guck mal, da hast du eine Rolling Stones-Platte, die du unbedingt haben wolltest. Gell, du möchtest doch gerne, dein innerer Amerikaner möchte zum Vorschein kommen und möchte sich ausbreiten. Ist jetzt, also sozusagen, wie sind, kann man das eigentlich an Daten ganz gut festmachen? Also diese...
Ja, natürlich. Also das ist ja eine einzigartige Aufstiegsgeschichte. Es hat ja unter dem neoliberalen System so gut wie keine international keine Länderaufstiege mehr gegeben. Ja? Das Hegemonialsystem hat das konsequent verhindert. Ne? Ganz Südamerika wurde ja in die mittlere Einkommensfalle reinlaufen lassen. Das heißt, sobald die sozusagen sich entwickelt hatten auf mittleres Einkommensniveau, wurde sozusagen oligarchisch entwickelt und die Oligarchien, die mit den USA verknüpft waren, ja, einerseits mit der Wall Street verknüpft, haben sofort ihr Land ausgeplündert und dann war Ende mit der Wachstumsgeschichte. Das alles ist mit einigen wenigen Ausnahmen, jetzt Vietnam, die südostasiatischen Tiger insgesamt, die 4, 5 und vor allen Dingen eben mit China nicht gelaufen. China hat begonnen damals bei der Gründung der Volksrepublik mit einem Weltsozialproduktsanteil von knapp 3% und hat heute einen Weltsozialproduktsanteil von 19%, ja, entsprechend dem Weltbevölkerungsanteil, ja, so 1:1. Also wo ist das Problem, lieber Westen, entspann dich, ne? Aber so eine Aufstiegsgeschichte ist eben einmalig, das hat es so noch nie gegeben, vor allen Dingen nicht so konsequent. Ja. Und was dazu kommt, ist eben, pro Kopf ist China ja immer noch bei einem mittleren Einkommensniveau, gerade mal eben in dem Bereich nach Weltbankdefinition der Länder mit mittlerem Einkommen eingestiegen, von unten herkommend. Ja. Aber was China aus einem mittleren Pro-Kopf-Einkommen hebelt in Sachen Technologie, Wissenschaftsentwicklung, Sozialbereiche, Gesundheitsentwicklung, Sozialversicherung und so weiter und so weiter. Und auch internationale Investitionen und Seidenstraßen und Neuorganisation der Welt und so weiter. Das ist eben einmalig. Also China ist ja nicht nur jetzt seit 2015 die größte Ökonomie in Sachen Kaufkraftparität, ja, das größte Sozialprodukt, wenn man die Kaufkraftparität nimmt, sondern China organisiert auch sozusagen die eine Reglobalisierung auf neuartiger Basis, nämlich mit Staatsverträgen, transparenten Regionalkonferenzen, also Afrika-China-Konferenz findet alle 2 Jahre statt, da werden die großen Projekte verhandelt, transparent, jeder weiß Bescheid, die Mittel zugewiesen und so weiter, und das findet eben überall auf der Welt statt. China hat ja auch, also China industrialisiert zum ersten Mal ja den globalen Süden, ja, das sagt jeder afrikanische Staatsmann, sagt Ihnen das. Ja. Wir haben so viele Interviews inzwischen von afrikanischen Staatsmännern, die gesagt haben, was hat denn eigentlich der Westen hier 200, 300 Jahre bei uns gemacht? Ja? Jetzt zum ersten Mal.
The White Man's Burden. Ja. Die Bürde des weißen Menschen.
Ja,
der
Afrika noch am Hals hat. Ja. Nee, und jetzt wird eben China macht systematisch eben mit diesen Ländern zusammen die Infrastrukturentwicklung und industrialisiert. Und jetzt eben mit den Produkten ökologisiert auch. Ja? Das heißt, also, Afrika beispielsweise überspringt komplett die Technologie der Verbrenner. Ja? Die Verbrennertechnologie als Massenfortbewegungsmittel wird als Technologie einfach übersprungen. Ja? Afrika kommt jetzt schon in den Bereich der Elektromobilität. Ne? Und das ist eben toll, wenn man dann sozusagen kleine Einstiegsautos für junge Leute für 10.000 Dollar bekommt. Ne? Und abgesehen davon ist dann eben auch, und das ist, finde ich, auch mit so das Wichtigste, nicht nur über die Belt and Road Initiative, 150 Mitgliedsländer, Partnerländer, 40 internationale Organisationen sind Partnerorganisationen. Man hat eben sozusagen die neuen Transportkorridore überall auf der Welt, ja, und überall sozusagen finden regionale Cluster statt, Kombinationen von Firmen aus all diesen Ländern des globalen Südens, die betroffen sind, ja, eine Kette von hocheffektiven Clustern, wo auch chinesische Produktion stattfindet oder eben kombinierte Produktion, Joint Ventures stattfinden und so weiter. Das verändert die Welt in einem ungeheuren Ausmaß, das sehen wir so noch gar nicht. Und auf der Basis hat China eben sozusagen unübersehbar, finde ich, die anhaltende Initiative in der Weltpolitik. Ne?
Also, wenn ich jetzt ZDF gucke und Welt lese und FAZ lese, dann ist China dabei, Afrika sich unter den Nagel zu reißen mit Verschuldung von den Ländern. Die werden also in die Schuldenfalle gelockt. Es ist so, dass China insgesamt aggressiv handelt im südchinesischen Meer. Die Amerikaner müssen in Kürze Taiwan schützen vor der chinesischen Aggression. Und wir erfahren nichts über die Entwicklung in China, also das, was wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Was ist eigentlich los mit unserem Informationssystem? Sind die Geheimdienste, ich weiß ja nicht, ob Sie da Einblick haben, aber funktioniert das besser? Wissen die Leute? Gibt es andere? Also wenn man Medien hört, ist es eine von der Realität abgekoppelte Berichterstattung. Ich will es Ihnen nicht vorgeben, sagen Sie
es. Das sagt Ihnen ja auch in der Welt. Ich bin ja viel rumgekommen in der Welt. Ich habe ja gelehrt in Mexiko, in USA sowieso, in Australien, Südafrika und etlichen Ländern, China. Es ist eben so, dass Kollegen, sage ich mal, in Mexiko mir damals schon gesagt haben, als ich da anfing, mal vor 10 Jahren oder so, gesagt haben, du glaubst euren Medien noch? Wir nicht mehr, ne? Also so. Wir leben in einer, ich sage immer, unter einer medialen Käseglocke hier. Ja, die wird zwar immer poröser, weil es nicht mehr, also es gibt zum Glück Internet, ja, es ist noch nicht komplett zensiert. Und das Internet lässt eben Informationen durch. Außerdem dürfen die Menschen noch reisen. Ja, unsere Menschen dürfen noch reisen und viele reisen eben nach China. Wir sind eine gespaltene Nation in dem Sinne, dass die Menschen, die in China waren und China kennen, also Professionals, Leute, Ingenieure, Techniker, Manager, ja, Mittelständler, dass die mit einem, oder auch ganz normale Touristen, die mal nach China gereist sind, mit einem völlig anderen Weltbild von China wiederkommen als das, was uns hier indoktriniert wird. Ne? Diese Käseglocke ist da, sie betrifft noch ungefähr 12% der Weltbevölkerung. Die westliche Bevölkerung ist, also die G7-Bevölkerung ist 12%, 11-12% der Weltbevölkerung, die werden noch in dieser Weise sozusagen von den realen Informationen der Weltveränderung abgeschirmt. Funktioniert nicht mehr perfekt, splittet unsere Gesellschaft hier. Und wir haben es eben dann tagtäglich zu tun mit diesen Besserwissern, wo man dann fragt, warst du denn schon mal in China? Nö, war ich noch nicht, aber ich weiß das alles. Das ist alles, ja. Also es wird sozusagen die letzten Bashing-Sachen, die verrücktesten Bashing-Sachen, die Chinesen sind alle nur sozusagen Sklaven, die den ganzen Tag unter Kontrolle sind und so weiter. Und dann kommt man hin und findet entspannte, freundliche, lachende Menschen, die einem weiterhelfen und die einem mit einem über alles diskutieren, ja, und die
aber
neugierig
die
sind.
Wir wissen alle, es gibt die Sozialpunkte. Wie sieht es denn mit den Sozialpunkten aus?
Na, die Sozialpunkte sind ja etwas, was 2014 als Rahmenbedingung von der chinesischen Regierung beschlossen wurde, aber wie immer in China ja nicht als ein monolithisches System, sondern wie immer experimentell. Ja, es war ein Beschluss, wo gesagt wurde, Provinzen, Städte, Landkreise, probiert mal sowas, ja, experimentiert mal sowas. So, und dann sind im Laufe der Zeit die Zahlen schwanken, 30 bis 40 Sozialkreditpunktesysteme entstanden auf verschiedenen Ebenen. Manche Provinzen haben welche eingeführt, manche Städte haben welche eingeführt. In der Summe sind es etwa 10-15% der Bevölkerung, die solche Sozialkreditpunktesysteme haben. Ich habe ja von Anfang an systematisch dort Kollegen gefragt, Taxifahrer, hast du sowas? Ja, der Taxifahrer ist mit mir in den Flughafen nochmal reingegangen und gesagt, ich zeig dir mal, wie das hier ist, ja. Da hat seine damals noch 2015 seine Karte reingesteckt. Sag mal, guck mal hier, ich habe 760 von 1000 möglichen Punkten oder so. Ja, ich habe immer meine Kredite bezahlt und alles so. Ja, also ein völlig entspanntes Verhältnis. Und es ging ja auch nie um den Haushalt, um die Privatpersonen. Das Ganze in dem damaligen Beschluss, wenn man den liest, was die westlichen Medien uns ja völlig verschweigen, ist, dass es um die Korruptionsbekämpfung ging. Das heißt, es wurden adressiert in diesem Beschluss erstmal Parteileute, Parteifunktionäre, Beamte, Politiker, Manager. Diese vier Gruppen, ja, waren die Zielgruppen dieser Geschichte, ja. Und seitdem sind eben die chinesischen Zeitungen auch voll von Fällen, wo Anwohner etwa sagen, bei dir und der Firma stimmt irgendwas nicht, da stinkt's nachts oder so, ja. Oder der Fluss sieht morgens, er hat eine andere Farbe oder sowas, ja. Dann kommt sofort innerhalb von 2 Wochen kommt eine Kommission von der Umweltbehörde da, vom Umweltministerium, befragt die Bewohner, ist da ein paar Wochen lang, befragt die Manager, befragt die Arbeiter und dann gibt es irgendwann einen Beschluss. Wenn der Manager jetzt, der schuldig befunden wurde, wenn das Vergehen sozusagen nicht so schlimm war, ja, dann sind die Bestrafungen von der Art, dass der eben ein Jahr lang nicht erste Klasse fliegen darf, zum Beispiel, ja, oder nicht erste Klasse im Bullet Train fahren darf oder vielleicht mal Flugverbot hat für ein Jahr oder so oder Bullet Train Verbot hat, ja. Da freuen sich die Chinesen. Da lachen die sich kaputt über solche Strafen, ja, weil das ist nicht eine Geldstrafe wie bei uns, die aus der Portokasse der Firma bezahlt werden kann und es ist vergessen. Das tut dem Manager richtig weh. Ne?
Wir haben doch alle gelernt, BlackRock hat mir doch gesagt, dass das genutzt wird, um die chinesische Bevölkerung zu kujonieren, damit keine Initiativen aus der Bevölkerung gegen die korrupte kommunistische Partei möglich sind.
Ach, das hat BlackRock. Ja gut, BlackRock verdient ja gut in China, wundert mich deswegen, aber egal.
Nein, das war meine zynische Bemerkung am Rande,
okay,
dazu.
Nein, ich war an der Entstehung solcher Systeme informativ beteiligt, insofern als mir Leute, ehemalige Doktoranden oder so, die ich habe, die in der Stadtverwaltung von Shanghai zum Beispiel sind, mir berichtet haben, so Shanghai führte vor 3-4 Jahren so ein System ein und da stand eben im Mittelpunkt die Frage Mülltrennung. Ja? Und dann sagte er mir, ich sagte, Mensch, halt mich mal auf dem Laufenden. Ne? Dann bekam ich immer die E-Mails da von ihm und seine Frau ist Juraprofessorin an der Peking-Uni, bei der hatte ich dann auch schon in der Klasse mal gelehrt und so. Dann sagte er, ja, guck mal, jetzt haben wir hier ein Buch im Brief Kasten gehabt. Danach sollen wir nach 30 Materialsorten sollen wir jetzt sortieren. Ja, das geht ja überhaupt nicht. Ne? Ich sage, was macht ihr denn? Ja, hier läuft gerade ein Shitstorm in den sozialen Medien. Ne? Und in den sozialen Medien diskutieren die öffentlichen Verwaltungen gleichberechtigt mit. Ja, das ist ein Diskussionsprozess. Ne? Und ich sage, ja, du als hoher Wirtschaftsbeamter darfst dich daran beteiligen. Deine Frau Juraprofessorin an der First Class Peking Uni. Natürlich beteiligen wir uns daran, schrieb er mir. Ja. Wir haben da selber nochmal hingeschrieben, müssen wir jetzt noch Chemie studieren oder was wollt ihr hier? Ne? Ein paar Wochen später schrieb er mir, sagte, ja, die haben sofort reagiert, haben das wieder zurückgenommen, wir haben die ganzen Bücher wieder zurückgegeben und eingestampft. Jetzt haben wir eine kleine, schlanke Broschüre. Sie haben es auf 12 Materialien reduziert und außerdem haben wir jetzt den QR-Code da überall dran, an den Materialien. Wir halten nur das Handy dran. Unten stehen jetzt 13 oder 12 verschiedenfarbige Tonnen und wir halten unten das dran und wissen dann, aha, das kommt in die hellblaue und das kommt in die dunkelgrüne Tonne. Ja. So, und da sagt er, das funktioniert, das kriegen wir hin. Ja. Ne, auch sozusagen eigenes Lernen so eingeplant. Ne. Ich habe es daran gemerkt, dass mir ab 2000 ungefähr 18 die Leute plötzlich von sich aus sagten, wir haben ja letztes Jahr noch über Korruption gesprochen, ne? Und da hatte ich dir ja noch gesagt, sagte mir ein Kollege, 30 Jahre lang erzählen Sie uns das von Korruptionsbekämpfung, nie haben wir was gemerkt. Aber jetzt ruckt's. Ja, also wir haben jetzt ein ganz neues Vertrauen, ja. Und das sieht man dann plötzlich bei den international vergleichenden Vertrauensbefragungen, die 130 Länder, in 130 Ländern erhoben werden mit Finanzierung der Weltbank, ja, allgemeines Sozialvertrauen oder Sozialvertrauen in die Kommunistische Partei, Sozialvertrauen in die Regierung, Sozialvertrauen in den Nächsten, den ich zufällig treffe. Plötzlich ist China ganz oben, ja, überall. Immer bei den ersten drei, überall, bei überall. Allen verschiedenen. Ja. Es gibt ja 3-4 verschiedene internationale Trust-Erhebungen. Und bei den Glückserhebungen, die es ja auch gibt, die auch von privaten amerikanischen Konzernen durchgeführt werden, ist China auch seit Jahren jetzt auf den ersten drei Plätzen.
Ne? Ich will das nochmal festhalten, weil das immer, wenn ich das zeige, auch bei Vorträgen, die Sachen Edelmann-Trust-Barometer,
genau.
Also, ja. Es gibt ja verschiedene, aber es ist immer grundsätzlich so, man kann sagen, China ist erste drei, erste fünf Plätze dabei.
Ja, genau. Meistens auf erst eins. Ja, ja, ja.
Auf Platz eins, und das ist Vertrauen in die Medien. Das habe ich auch die...
auch, ja.
Eine Sache, die niemand mir glaubt, wenn ich das sage. Und
mir
dann
auch
ist
nicht.
Die Frage... sozusagen, das ist ja, wird gesagt, was ist denn da bei der Untersuchung schiefgelaufen? Das ist die Frage, ja?
Ja, es sind amerikanische Universitäten, die das machen für die Weltbank, ja.
Wie ist das denn erklärbar? Also sozusagen also zwei Sachen. Wie ist es erklärbar, dass die Chinesen diese Antworten geben? Und wie ist es erklärbar, dass man bei uns so desinformiert ist darüber, dass ich habe noch niemand getroffen, der gesagt hat, ach ja, das war interessant, kannst du mir das mal zeigen? Sondern
ja.
Die Reaktion ist, ich glaube das nicht. Du hast
ja.
Irgendwie, bist du jetzt irgendwie von den Chinesen gekauft?
Ja, ich habe die gleichen Erfahrungen. Ja, ich toure ja auch ständig mit meinen Folienvorträgen und zeige die Statistiken und die Schaubilder ja auch und habe die Quelle dazu und habe gesagt, für jeden, ja, auch für jeden westlichen Journalisten wäre es ein Klick, sich das anzugucken, ja, und zu sehen und zu berichten, ja. Aber es ist natürlich klar, diese ganze oligarchische Medienindustrie, die ist ja in der Hand von einigen wenigen Oligarchen, die westliche Medienindustrie, und Journalisten, die aus dem System gefallen sind, erzählen einem ja ständig, wie es da abgeht, ja, dass also schon klar ist, wenn ich nicht transatlantisch bin und wenn ich nicht eine bestimmte CIA oder amerikanische Schulung durchgemacht habe, habe ich keine Chance im westdeutschen Medium. Also das ist schon relativ deutlich. All das, was man sozusagen dem Sozialismus vorwirft oder China vorwirft, ist hier Realität. Ne?
Nennt man Projektion.
Eine Projektion, ja genau. Ne? Also der Brandstifter ruft Feuer, Feuer. Ne? Das ist ja klar, das kennt man ja. Sozialpsychologische Projektion, klassische Nummer. Die Chinesen sind natürlich wirklich, also das... muss man mir ja auch jetzt einfach mal so glauben, wenn ich meine persönlichen Erfahrungen mal wiedergebe. Aber man kann es ja auch bei YouTube, also auf zig Reiseberichten. Es gibt ein englisches Ehepaar, das also schon seine 10. China-Reise gemacht hat und alles von Anfang bis Ende da bei YouTube postet. Und die erzählen ja das Gleiche und zeigen auch das Gleiche. Ne? Wenn man merkt, wie zufrieden die sind, erstens damit, dass das auch in den letzten 10 Jahr nochmal die letzten 80 Millionen Menschen aus der Armut herausgeholt worden sind.
Das erste Land der Welt, das es so geschafft hat, die Leute komplett aus der Armut rauszuholen.
Ganz genau. Ja. Und die sozusagen das Land, das für etwa knapp 80% der Reduktion der Weltarmut verantwortlich ist. Mhm. Ne? Und dann das nächste ist eben sozusagen, man redet ja gerne von Mittelstand, das ist natürlich ein missverständlicher Begriff, aber mittlere Einkommen. Also es sind ja 400-500 Millionen Menschen inzwischen in mittlere Einkommensklassen hochgebracht worden. Ja, das ist ja nicht nur, dass über viele, viele Jahre die Lohnerhöhungen zweistellig waren. Es war vor 2 Jahren eine Steuerreform, die also die unteren und mittleren Lohneinkommen völlig entlastet hat, um ein Drittel, die mittleren Lohneinkommen um ein Drittel entlastet, die unteren Lohneinkommen um 50% entlastet haben. Das heißt, von einem Tag auf den nächsten hatten die Arbeiter, untere Arbeiterklassen, Einkommensklassen, hatten 50% netto mehr. Ja? Kein Wunder, dass sozusagen bei der Kaufkraft sie die Nummer 1 sind. Ne?
Man braucht auch nur in Berlin gucken, dass auf einmal ziemlich viel, ich bin gestern vom Flughafen zurück mit der mit dem Zug gefahren, war gut belegt mit Chinesen, die als Touristen da sind.
Ja,
kann eigentlich
ja.
jeder, der in der deutschen Großstadt rumläuft, kann das selber beobachten. Das,
ja, und China ist auch ein hohes Tourismusland, ein intensives Tourismusland geworden und macht das auch ganz gezielt jetzt. Ja, das heißt also jedem, der uns jetzt hier nicht glaubt, ja, der ist einfach aufgefordert und ermuntert, seine nächste größere Reise mal nach China zu machen. Ja, es ist einfach unglaublich, wie offen sie sagen, meine Güte, wir sind zufrieden jetzt. Ja? Wir haben die Korruption in den Griff gekriegt, wir haben die Armut in den Griff gekriegt, es geht uns besser, wir haben eine Orientierung, wir wissen, wenn wir was beitragen, dann sind wir auch kleine Existenzgründer beispielsweise, ja, die mir erzählen, wenn wir lesen den 14. Fünfjahresplan, ja, und wissen, was die technologischen Entwicklungen da sind, ja, und da drin sind, dann wissen wir, dass wir gesichert sind. Ja? Dann kann der große Konzern uns ein Angebot auf den Tisch legen, das wir normalerweise hier im Westen nicht ablehnen könnten, ja? Sofort aufkaufen, am besten noch wegstecken in Safe dann die Erfindung. Unsere Bank schützt uns. Ja, unsere Bank sichert uns, dass wir selbstständig bleiben können. Ja? Ja? Und das bedeutet eben, ich habe nicht nur bei den Arbeitern große Zufriedenheit, ich habe nicht nur bei Existenzgründern große Zufriedenheit, bei Wissenschaftlern, ja, die immer mehr auch wissen, sie haben alle Freiheiten rauszugehen ins Ausland, ja. Und die jetzt massenhaft aus den USA wieder zurückströmen.
Exakt.
Weil sie sagen, dass das Klima in den USA ist nicht mehr auszuhalten.
Und in China ist, ich habe es selber miterlebt, also das heißt, die Leute, die Wissenschaftler, die früher, wenn sie einen Studienplatz gekriegt haben, Postdoc oder sowas, und in Max Planck oder einem von den großen Instituten, sind früher in Europa geblieben, in der Schweiz am liebsten oder in die USA. Und die bleiben nicht mehr da, die gehen zurück. Weil die Möglichkeiten, also go east, young man, die Möglichkeiten in China sind ein Vielfaches von dem, was wir haben ja nichts mehr zu bieten, außer einer sozusagen übersteigerten propagandistischen Version, die
Schlimmer. In den USA ist das Klima an den Universitäten grauenhaft geworden. Grauenhaft, ja. Also kritische Leute trauen sich nicht mehr irgendetwas zu sagen. Es kommt diese Wokeness dazu, dass du im Grunde genommen in deinen Vorlesungen hast du eine bestimmte Gruppe von Leuten, die nur noch Zensoren sind, ja, die nur noch darauf achten, ob der Professor ein falsches Wort sagt oder irgendeine gedankliche Provokation macht, die irgendjemand beleidigt, ja, ne? Und die politische Zensur, ja, die politischen Zensoren sitzen sowieso seit Jahrzehnten da drin, ne? Das weiß man schon seit Nixons Zeiten, ne? Ist das ja schon seit dem Neokonservatismus sind die Leute in die Vorlesung gegangen und haben die linken Professoren da angeschwärzt, ne? Das gibt's schon lange. Heute ist das Klima, ich lese fast täglich die Higher Education und Education Supplemental von der Times und so, sind zwei Outlets, zwei Medien über das amerikanische Wissenschaftssystem, und die, es ist ja ein Desaster. Die reden wirklich, zeigen Fälle jeden Tag, kritisch auch selber, wie verkorkst das und wie angstvoll auch dieses ganze System ist. Keiner traut sich mehr in der Fakultät, in der Fakultätssitzung irgendetwas Falsches zu sagen. Ne? Und das bedeutet eben, wenn ich dann sozusagen vom anderen Ende her gucke und sehe, wie viele Doktoranden, junge Forscher aus den USA zurückgehen nach China, ja, oder dass die Top chinesischen Universitäten Peking, Tsinghua, dass die jetzt in diesem Frühling allein ungefähr ein Dutzend chinesische Nobelpreisträger, die normalerweise in den USA ihre Professuren hatten, gewonnen haben, ja, also zurückberufen haben. Das ist schon eine Riesenwelle. Ne? Ja, China ist ein Einwanderungsland geworden. Man glaubt es nicht. Ja, es hat eine 500.000 afrikanische Studenten.
Mhm.
Auch eine Zahl, Million. Ja, 500.000 afrikanische Studenten studieren gerade in China.
Also während wir das geworden sind, wovor uns die westlichen Staaten immer gewarnt haben, ein autoritäres, fast diktatorisches, in der Meinungs in den Meinungsberufen durchgreifendes System ist China sozusagen unter Ausschluss der Kenntnis davon, was ist, ist eigentlich sozusagen, ich habe das ja gesagt, die Attraktivität. Wir können es ja sehen in den Abstimmungen der UN. Also das heißt, die Welt guckt nach China, um zu sehen, was dort sich tut. Und das ist die, dort ist die Dynamik, die Vitalität des Gesellschaftssystems am höchsten, während wir der Westen in so einer Art Rigor Mortis im Todeskampf nochmal um uns schlagen und möglichst viel kaputt machen.
Ne? Bei uns Restriktion, die ganze Mentalität auch zunehmend restriktiv, viel Demotivation, viel Burnout-Gefühl natürlich überall und da tatsächlich Aufstreben und gutes Lebensgefühl. Ja,
das ist wie ist das mit diesem Glücksindex? Wie wird denn sowas gemessen?
Das ist ein sehr subjektiver, das macht ja der Medienkonzern Ipsos. Ipsos ist ein amerikanisch-französischer Marketingkonzern, einer der drei größten Marketingkonzerne der Welt. Ipsos macht schlicht und einfach in, ich glaube, 27 Ländern der Welt diese Befragung, simples Fünfer-Schema, wie fühlen Sie sich im Moment? Fühlen Sie sich sehr unglücklich, relativ unglücklich, neutral, relativ glücklich oder sehr glücklich? Ja? Und dann haben Sie bei einer Auswertung, die ich jetzt kürzlich gelesen habe, haben Sie die obersten beiden Kategorien zusammengefasst, relativ glücklich und sehr glücklich, also rein subjektive Antworten. Ne? Und da ist China auf Platz 1 gelandet bei Ipsos. Und ich glaube, das sind die Einzigen, die Glückserhebungen machen. Ne? Und da sind, weiß ich nicht, da sagen 85% der Chinesen und Chinesinnen sehr glücklich oder glücklich. Ne? Wie überhaupt beim General Trust, also beim allgemeinen Sozialvertrauen, muss man ja auch mal die Werte sagen. Also in China antworten etwa auf die Frage, glauben Sie, Sie können dem Nächsten, den Sie zufällig begegnen, ja, mit dem Sie irgendwie interagieren müssen, vertrauen oder nicht vertrauen? Ne?
Okay.
Na, da sagen 88% der Chinesen vertrauen. Ja? In Deutschland sagen noch 33% der Menschen, in USA mit sinkender Tendenz, 29%, in China, wie gesagt, mit steigender Tendenz 88%. Ne? Das sind Highlights, sozusagen Spitzen von Eisbergen, wo man eben genau gucken muss, was alles muss da im sozialökonomischen Prozess an guten Sachen laufen, ja, damit sowas da oben so als Highlight mal rauskommt. Ja.
Werden Sie nicht in Deutschland eingeladen? Gibt es Konferenzen, wo man sich damit beschäftigt? Von China lernen? Fragezeichen, sowas in der Art. Gibt es das?
In Deutschland nicht, dass ich wüsste. Das ist ja hier alles tabu. Die Sinologen sind ja unter Druck. Die werden ja inquisitorisch von unseren Medien, Süddeutsche und Neue Züricher und Tagesspiegel und wie sie alle heißen, unter Druck gesetzt. Das ist ja quasi wie eine Inquisition. Ja, es gibt ja auch kaum noch Sinologiestudenten. Ne? Die Sinologie als Fach darbt ja. Es gab mal früher viele Studenten. Die Sinologie-Studiengänge waren mal eine Zeit lang überlaufen, vor 15, 20 Jahren. Heute hat man, wo früher 100 Studenten waren, hat man noch 5, 6 Studenten. Ja? Das ist also vorbei. Die Sinologen, ich kenne einige, kritische, die sagen, es ist nicht mehr auszuhalten. Wir sind so unter Druck. Wenn ich etwas rausfinde, wie etwa ein Beispiel. Ja? Also es gab diese sogenannten Xinjiang Police Files vor 2, 3 Jahren. Irgend so eine Kampagne wieder vom Westen, wonach angeblich die Polizei in Xinjiang, wobei angeblich Dateien von denen geleakt wurden und die zeigen, wie die also Uiguren verprügeln oder sowas, ja. Und dann Texte dazu entsprechend. Und dann haben die Sinologen, habe ich mich mit Sinologen unterhalten und gesagt, wir haben sofort nachgeprüft mit ein paar Sinologen hier, die Texte sind auf westlichen Keyboards geschrieben, weil an bestimmten Zeichen kann man sehen, das sind nur die Keyboards, die für westliche chinesische Schrift verwendet werden. Der chinesische Staatsapparat zum Beispiel, einschließlich der Polizei, verwendet ganz gezielt bestimmte Symbole, Symbole ganz anders, also Silben, ne? Die es nur im staatlichen Bereich gibt. Das heißt, also diese Texte sind im Westen geschrieben worden. Ne? Das andere war, dann stellte sich dann heraus, dass es Schulungsfilme waren und so weiter. Es ist ein furchtbares Klima hier, inquisitorisches Klima, und da kann man nur sagen, jeder schießt sich so gut ins Knie, wie er kann. Ne? Also ich selber habe ja zu einem Sozialkreditpunktensystem in meiner Stadt Changchun, da wo ich Honorarprofessor bin oder Gastprofessor bin, und jedes Jahr war, wo ich eingeladen war, eine westliche Gruppe von Professoren zusammenzustellen, 4-5 westliche Professoren zusammenzubringen für eine Sommerschule für Doktorandinnen und Doktoranden dort. Ja? Und ich war völlig frei, die westliche Gruppe zusammenzustellen. Die haben mir gesagt, bring uns eine pluralistische Gruppe. Ja. Das heißt, ich habe eine feministische Ökonomin, ich habe einen ökologischen Ökonomen gebracht, ich habe eine Finanzökonomin gebracht, ich habe Sozialökonomen, evolutorische und so weiter. Ja. Mehrere Jahre, immer verschiedene Leute zusammengebracht. Und wir haben dann da sozusagen die 1-2 Wochen dann da gelehrt, 50%, ne? Montagmorgen 8 bis Freitagabend um 8, 50% und 50% die chinesischen Professoren. Und deren internes Ziel war nochmal die School of Economics, das waren die Mainstreamer, die Neoklassiker, die alle aus den USA zurückgekommen waren, 100 Professoren ungefähr, mit der School of Marxism, ja, also auch 100 Professoren, die alte marxistische Schule zusammenzubringen, weil sie gemerkt haben, die Marxisten sind auch nicht mehr überall up to date, ja, die müssen sozusagen jetzt auch den Druck des Wettbewerbs und des frischen Windes da kriegen, und die haben die gezwungen, zusammen zu lehren. Die zweiten 50% mussten die sich kombinieren. Nach ein paar Jahren haben die mir gesagt, die reden wieder miteinander.
Ah.
Ja, also war herrlich. Ja, und ich habe dann immer gesagt am Schluss, meine Güte, ich wäre froh, wenn mal in Deutschland in der Ökonomie mir einer sagen würde, stell mal eine pluralistische Gruppe zusammen, ja, und mach mal eine Sommerschule für Doktoren. Undenkbar in Deutschland, ja, ein einziges monolithisches Mainstream-System, ja, mit ganz wenigen Ausnahmen von Leuten, die stark unter Druck sind, die nicht mainstreamig sind.
Ne? Wenn wir jetzt hier sitzen und reden, also Sie wissen ja, hier ist jetzt der McCarthy-Anteil. Also mit Apollut zu tun zu haben, ist eine gesicherte Variante, von Tagesspiegel zum Beispiel bearbeitet zu werden. Wie ist das für Sie? Also sozusagen, Sie haben es da bestimmt auch zu spüren bekommen. Und wie ist Ihre Entscheidung, wie Sie damit umgehen? Sie sitzen jetzt ja hier.
Ja, ich bin ja auch zensiert worden, habe da ja viel mit meinem ersten Buch erfahren müssen und gelernt und ich sage jetzt keine Details und habe auch mit öffentlich-rechten Interviews da zu tun gehabt und da auch einiges gelernt, wie vor mir also junge Interviewerinnen beim Kultursender irgendeines Regionalsenders, öffentlich-rechtlich, ja, mir die Antworten quasi in den Mund gegeben haben und ich immer widersprechen musste. Nein, so ist es nicht. Ja, so. Und das haben sie dann 2-3 Mal über sich ergehen lassen und dann wurden weitere Termine eben gecancelt. Ich sollte eigentlich durch die Regionalsender wie üblich so durchziehen. Das ist so eine Erfahrung. Das Buch ist nicht mehr verfügbar, relativ schnell, obwohl die Nachfrage noch da ist. Ich toure ja rum in Deutschland und immer wieder wird mir gesagt, ja, wir wollten hier einen Büchertisch machen und dein Buch ist aber vergriffen im Buchhandel. Wir haben beim Verlag nachgefragt, können wir da noch mal 20 Exemplare haben oder so? Nein, wird nicht mehr aufgelegt, ne? Und so. Also das sind schon so Erfahrungen, wo man ein bisschen ans Grübeln kommt. Auf der anderen Seite bin ich erstens pensioniert, insofern nicht mehr gefährlich. Ja, ich habe keine 500 Studenten mehr, die ich indoktrinieren könnte.
Ne? Wobei und die Frage wie, ne? Weil Sie sind ja nun dezidiert Linker, da funktioniert das ja mit dem rechtspopulistischen Vorwurf nicht. Ja?
Nee, funktioniert nicht. Nein, es ist ja auch so, dass meine Autorität bei den Studenten, ich habe ja Massenvorlesungen gehabt, immer zweites Semester, Einführung in die Mikroökonomik, musste jeder durch. Das war deren Hassfach, ja, weil das mathematisch war, ne? Das wollten sie nicht. Aber trotzdem hatten wir immer gute Stimmung. Und warum? Weil sie merkten, dass ich habe ja 10 Jahre außerhalb Akademia gearbeitet. Ja? Ich habe in der Wirtschaftsförderung, kommunale Wirtschaftsförderung und auf Landesebene bei der Wirtschaftsplanung Ordnung gearbeitet, 10 Jahre. Und das, die Beispiele habe ich gebracht, ja, von regionaler Industriepolitik. Und das merkten sie. Ah, okay, wie fördere ich eine Firma? Wo kommt es drauf an bei einer Firma? Das haben sie gemerkt, dass da jemand spricht, der Hand und Fuß, der weiß, wovon er redet. Ne? Und auf der anderen Seite ist es bei mir eben sehr entscheidend für meine subjektive Wahrnehmung. Ich bin gut verankert sowohl in den USA, vernetzt, fahre auch jedes Jahr hin auf die entscheidenden Konferenzen, bin in mehreren Councils und Gremien von Associations dort, von akademischen Vereinigungen. Ich bin in der europäischen Szene gut verankert, in einer europäischen Vereinigung, wo ich auch 4 Jahre lang Präsident war. Ich bin gut verankert in Mexiko und sonst international, ja, und nicht zuletzt jetzt auch in China. Ja? Und das macht mich unabhängig, ja. Also nicht, dass ich jetzt, wenn ich unter Druck käme oder mir die Pension entzogen würde von Frau Faeser demnächst, dass ich dann sofort nach China ziehen würde, sicherlich nicht. Aber es macht einen schon selbstbewusst, wenn man in vielen, vielen Ländern Erfahrungen mit Menschen gesammelt hat, ja. Das macht einen schon auch so ein bisschen einen Tick unabhängiger. Und wir beide haben ja auch schon mal in einem australischen Fernsehsender zusammengearbeitet. Das sind eben diese Dinge. Wir sehen, wie die Welt um uns herum, 80% der Welt sich entwickelt und dynamisch entwickelt und in eine Richtung entwickelt, die nicht negativ ist. Ja?
Ja.
Während wir hier zu tun haben, zunehmend mit Bürokratismus, Angst, Panik, Einschränkung, Inquisition und Diskursverengung. Ja? Das ist das Problem. Und da bin ich eben immer, auch bei meinen Vorträgen, wenn ich eingeladen werde und durch die gesamte linke und sonstige Szene, gewerkschaftliche Szene hier in Deutschland reise, ich bin am Ende, bin ich auf der optimistischen Seite. Das sage ich den Zuhörern auch immer. Ich bin optimistisch, heute optimistischer als vor 20 Jahren, ja, weil ich sehe, die Welt
verändert sich.
Ja, und sie wacht auf, ja, sie wacht auf. Sie haben das ja gesagt mit BRICS, ja, BRICS, das sind demnächst 50 Länder in 5 Jahren, ja. Shanghai Kooperationsorganisation, als die 2003, glaube ich, gegründet wurde, kannte kein Mensch die ersten 10 Jahre. Ne? Ja, heute spricht jeder davon. Ne? Oder neue Seidenstraßen. Ja? Der Trump hat versucht, was dagegen zu machen. Der hat das Blue Dot Network genannt. Ja, da wurden Zahlen in die Welt gesetzt. Die sollten alle von amerikanischen Konzernen kommen. Nichts passiert. Trump ist weg, kommt vielleicht wieder. Dann hat der Biden aufgelegt, Build Back Better World, B3W, auch nichts draus geworden. Dann hat EU hat jetzt Global Gateway gemacht. Ja, auch, ja, Geld und wir machen das jetzt ökologisch und wertebasiert und Gender, bla. Nichts, ja, alles heiße Luft. Ne? Und die G7 hat jetzt auch vor 2 Jahren nochmal was aufgelegt, International Investment Initiative oder irgendwie sowas. Ja? Also reden von 300 Milliarden. Ja? Wissen Sie, wie viel Geld hinter der Belt and Road Initiative steht? Ich habe es mal hochgerechnet.
Ich glaube, wir sind, glaube ich, bei 30 Trillionen oder sowas, ne?
Trillions, ja.
Yeah, Trillions.
Also sind Billionen, ne?
Also ja. Das heißt deutsche Billionen, amerikanische
Deutsche Billionen, amerikanische Trillions. Genau, Deutsche. Genau. Ja, ja. Wir sind, also nach meiner Rechnung sind wir bei ungefähr 20 Billionen. Mhm. Ja, also als Potenzial verpflichtet und in Investitionsprojekten gebunden weltweit sind schon 5 Billionen. Ja, das ist eine Größenordnung, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Auf der Richtung Eisenbahnaufbau in Europa 1850. Also
so ungefähr, genau.
Ja, das ist eine ganz große, also es ist... Wir sollten halt sehen, dass wir diesen Hochgeschwindigkeitszug nicht durch eigene Dummheit komplett verpassen. Ja? Also es wäre ja wahrscheinlich, also jetzt sozusagen als rhetorische Frage fast, aber es wäre für Deutschland angesagt, sich zu orientieren, wie man sich in der Welt aufstellt, damit man nicht untergeht mit der Titanic. man hat schon ganz andere Dinge als unsinkbar bezeichnet.
Das ist ja die Sache, die Sie vorhin schon angesprochen haben, Berlin und Brüssel, wie ist das Verhältnis? Ne? Also ich sag mal, politisch will die Berliner Einheitspartei ja dasselbe wie Brüssel, ja, und wie Washington. Die sind ja sozusagen völlig hörig und am liebsten tausendmal das machen, was aus Washington kommt, ja, politisch. Aber Berlin muss eben auch Rücksicht nehmen auf die eigenen Konzerne, ja, und die eigenen Konzerne, die Automobilkonzerne haben ja gesagt, macht das nicht mit diesen Zöllen auf die Autos. Wir sind die Leidtragenden am Ende, ja. Was sie machen, um sich zu schützen gegen diesen Sanktionswahnsinn des Westens, ja, gegen diesen Amoklauf da, ist eben, sich unabhängig zu machen und in China eine eigene autarke deutsche Industrie aufzubauen, ja. Sie machen alle ihre chinesischen Konzernteile und Produktionsstätten und F&E-Zentren und so weiter selbstständig und bauen eigene Wertschöpfungsketten auf um die herum. Das heißt, sie zwingen muss man gar nicht zwingen, weil die von alleine kommen, die Top-Tier, die erste Level Systemzulieferer, ja, Conti, Bosch, ZF, die kommen alle mit rüber und müssen dort, haben alle ihre, also Bosch hat da drei große F&E-Zentren gebaut, ja, alle mit Multimilliarden, ne, Investitionen. Und die anderen Zulieferer vom Westen, die kommen entweder oder sie kommen nicht. Ja, der Rest wird eben aufgebaut mit chinesischen Zulieferern. Ja, und wenn ich in Shenzhen sitze, dann habe ich, wenn ein Zulieferer mir ausfällt, ein hochspezialisierter, habe ich fünf andere, die sofort da sind. Ja, das heißt, die Cluster sind hocheffektiv. Ne, und das Ergebnis ist, dass sie 40% ihrer Umsätze in China haben und VW 40% seines Gewinns in China macht. Ja, die würden nicht im Traum daran denken, obwohl es dort extrem heftig mit Konkurrenz zugeht, ja, ist ja klar, auch Preiskonkurrenz jetzt, was ihnen Schwierigkeiten macht, und auch in der Verbrennertechnologie sind sie ja noch verhaftet und sind bei Elektromobilität definitiv nicht an der Front der Entwicklung, aber sie sagen, wenn wir auf diese ganzen spezialisierten kleinen Zulieferer, die in Elektromobilität top sind und das gesamte intelligente Fahren, ja, organisieren. Wenn wir die nicht als Zulieferer hätten, ja, sind wir sofort weg vom Fenster. Ne? Das bedeutet nochmal, findet eine Entkopplung statt im Sinne eines Selbstschutzes gegen die westlichen Sanktionen. Ja? Eine Entkopplung, ein quasi autarker deutscher Wirtschaftssektor in China. Ja.
Ist nicht auch BASF, die jetzt
ab BASF
ist auch, doch zum Beispiel, ja, auch dahin gegangen?
Ja, genau, die haben Struktur, ja, beides, ne, gemacht. Die haben einerseits eine riesen Firma in China und die wird komplett, übrigens seit Jahren, komplett mit Solarenergie betrieben. Ja. Also ausschließlich Solarenergie, ne? BMW auch, ein, ne, ganzes Werk.
Wäre meine letzte Frage eigentlich gewesen, weil wenn man jetzt in den Zuschriften ist aus der Richtung jetzt der Zuschauer, die AfD-mäßig sortiert sind, kommt dann immer, ja, China, und die bauen ja ein Kohlekraftwerk nach dem anderen und die sind unser größtes Problem und da guckt ihr ja nicht hin, ihr Idioten, die an die globale Klimaerhitzung, nenne ich das, nicht Erwärmung. Also es ist ja ein Bruch eigentlich in den Zahlen, wenn man das anguckt. Also wird gesagt, China ist ja einer der schlimmsten CO2-Produzenten und überhaupt Hauptschuld daran. Und wie sieht's aus?
Die machen das genau wie Arte, gerne mal etwas ohne Datum bringen, den Film von vor 20 Jahren zum fünften Mal wiederholen und so tun, als wäre das heute. Ne? Tatsächlich sehen wir ja an den Zahlen, dass China in Sachen Öl, also Kohle, Öl, Gas,
fossile Brennstoffe,
danke, deutlich runtergeht, sind ja weit unter 50% jetzt schon, ja, und das geht ja mit einer unheimlichen Dynamik runter, und die Erneuerbaren sind jetzt über 50% schon, während es in Deutschland in eine andere Richtung geht, ne? Also Deutschland hat mehr als China jetzt in Sachen Öl, Gas und Kohle.
Aber amerikanisches Gas, das ist
ja, das ist ja gutes Gas, Klima, ja, genau. Das ist ja klar, das wissen wir ja, gutes Gas, vor allen Dingen das LNG, ja. Nein, und was da aber gleichzeitig, das ist ja immer so, bei China muss man immer noch eine Ecke mehr denken. Ja? Also bei China muss man immer noch sozusagen auf mehreren Ebenen denken, weil das ist ein einziges großes Experimentallabor. Ja? Und die fahren immer mehrgleisig. Ja? Es ist ja nicht so, dass die sagen, wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Elektromobilität. Die Elektromobilität, die Autos, entgegen dem, was Frau von der Leyen behauptet, ja, die werden schon seit 2019 nicht mehr subventioniert. Ja? Außerdem gibt es in China so gut wie keine betrieblichen Subventionen. Ja? Das wird alles über F&E, Ausbildung der Arbeitskräfte, also Forschungsentwicklung und Infrastrukturen subventioniert. Ja? Das heißt,
die hinterher auch wieder sinnvoll sind, die nicht
natürlich,
einmal,
ne? Klar. Diese kostenlose Nutzung aller Infrastrukturen im weitesten Sinne durch die Menschen und durch die Firmen, ja? Das ist ja das, was am Ende auch die hohe Kaufkraft Chinas ausmacht. Ja? Wenn ich die Infrastruktur nutzen kann, muss ich meine Kaufkraft nicht ausgeben, ja, mein Geld. Ne? Das heißt, ich muss nicht viel Geld bezahlen, um einmal mit dem Zug zu fahren oder so, ja, oder mit der Straßenbahn, mit der Tram oder so, ja. Shenzhen hat jetzt Tausende von Wickelstationen aufgebaut, weil sie jetzt eine Offensive machen Richtung Kinderfreundlichkeit und so. Die Stadt ist voll, ja. Man kann die Kinder mitbringen, man kann die Kinder wickeln überall und so. Das sind ja nutzbare Infrastrukturen, die nichts kosten, ja. Und das schlägt sich in der Kaufkraft nieder. Ja, aber die Frage war jetzt noch nicht beantwortet.
Nee, ist gut. Wir sind schön einmal quer durch. Das ist gut, weil der Abstand zwischen Realität und Berichterstattung ist überall so groß, dass man, egal in welches Feld man reingeht,
ja, ja,
ein dankbares Revier findet. Also, wir sind
ja, wenn ich das noch eben sagen darf, der letztverbleibende Punkt ist natürlich, Sie hatten das vorhin angesprochen, China lässt sich argumentativ nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Ja? Wir haben ja jahrzehntelang haben wir gedacht, wieso lassen die sich das alles bieten, diese
gefallen,
Vorschrift,
ja,
und lassen sich das alles gefallen. Vorschriften und besser Wessitum durch den Westen und haben immer irgendwie geschwiegen und waren diplomatisch immer auf Samtpfötchen. Die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Ja? Seit diesem Anchorage-Treffen von dem frischen Außenminister der USA, Blinken, der ja den außenpolitischen Experten der KP Chinas damals getroffen hat. Anchorage war frühes, vor 3 Jahren oder so. Ne? Biden war gerade frisch dran oder vor 4 Jahren fast schon. Und da gab es ja vor laufenden Kameras, gab es ja den üblichen Vorwurf von dem Blinken, der fing da so an und dann sagte der, Moment mal, stopp mal. Und dann hielt der ja eine ungefähr 30 Minuten Gegenrede, ne? Und zählte mal sozusagen aus der Lamengma auf, was die Verbrechen des Imperiums waren. Ne? Und seitdem ist eben, merkt man ja auch, sowohl in Moskau wie auch in Beijing ist die Sprache eine klarere. Ja? Mhm. Der Punkt ist einfach, und Sie hatten Taiwan ja auch kurz erwähnt, also wir sehen ja jetzt zum Beispiel unglaubliche Provokationen, die Amerikaner haben mit dieser sozialdemokratischen taiwanesischen Regierung, diese extremen kriegerische Sozialdemokratie da, die DPP, die haben ja jetzt in dieser äußersten kleinen Insel, die westlichste kleine Insel, die noch formal zu Taiwan gehört, aber unmittelbar vor den Küsten von Fujian ist, ja, also das heißt vor dem Festlandküste.
Marines, ne? Special Operations.
Green Berets.
Yeah.
Green Berets, das sind die schlimmsten Spezialkämpfer, die US Army hat, ne? Zusammen mit Mittelstreckenraketen, ja. Also eine größere Provokation kann es nicht geben.
Eine Friedensgeste ohne Gleichen.
Ja, ohne Gleichen, genau, Friedensgeste, wertemäßig. Ne? So, das ist jetzt einfach die Frage einerseits sozusagen, dass China klar ist in den Stellungnahmen und Dinge auch zurückweist, wie auch gestern die Stellungnahme sehr, sehr klar war gegenüber den NATO-Unterstellungen. Sie würden also den Ukraine-Krieg sozusagen zu verantworten haben, ja, das ist ja eine Frechheit ohne Ende, ne? So, da nehmen Sie sehr, sehr klar Stellung. Das lässt also nichts zu wünschen übrig. Aber wir haben ja massenhaft reale Provokationen. Wir haben diese rund ums Jahr jetzt ja inzwischen die größten Marinemanöver der Pazifik-NATO, also unserer NATO hier, zusammen mit Neuseeland, Australien, Japan, Korea und so weiter, vor den chinesischen Küsten. Wie reagiert China da? Ja, das ist eben die Frage. Und da merkt man eben auf der einen Seite klare Zurückweisungen im Verbalen, auf der anderen Seite extreme Zurückhaltung, was die realen Reaktionen betrifft. Natürlich während der NATO-Konferenz chinesische Kampfjets natürlich auch über die Mittelgrenze hinweg. Ja, also formal in das Gebiet, was Taiwan für sich beansprucht. Das ist das eine, aber auf der anderen Seite ist, und das wissen die Chinesen sehr, sehr genau, ist ihre Hauptlast zu verhindern, dass sie Vorwände liefern, dass es knallt. Ja? Irgendeiner von den Durchgeknallten in Washington, das ist ja ein einziger Politzirkus da, ja, ein hochgekochter Brodeltopf, ja, wo die sich jeden Tag übertreffen, wer ist eigentlich China feindlicher und wer äußert sich noch China und Russland feindlicher als der andere. Da kann es gut sein, zumal hohe Generale ja auch sagen, wir sind in 2 Jahren im Krieg mit China. Ja?
Für 25 war es vorhergesagt.
Wobei ich immer gesagt habe, wieso eigentlich erst 25, warum nicht jetzt? Ja? Was müsst ihr noch machen? Ja? Die Zeit spielt sowieso gegen euch, weil die chinesische Militärtechnologie ist dermaßen stark in der Entwicklung. Ja? Ihr habt keine Chance mehr. Ja? Aber das bedeutet ja nichts, weil diese Leute ja unzugänglich sind, rationalen Argumenten. Die wollen einfach den Krieg haben. Ja, ich weiß nicht, wovon die leben, wovon die ihre Identität abhängig machen, aber wahrscheinlich von maximalem Konflikt und gerne auch mal einen Krieg. Ja, so wie hier diese Pistolius und diese alle sich freuen und die Bundeswehr sich freuen, dass Deutschland das Zentrum des nächsten Krieges ist. Ja, herrlich, ja toll. Man kann sich darüber freuen, dass in 5 Sekunden hier alles beendet ist. Ne?
Es lebe der Tod.
Es lebe der Tod, ja. Todeskult. Ja, der Todeskult hatten wir bei den Nazis auch schon, ja. Also das Zelebrieren des Strebens nach Tod und Zerstörung, ja. Also Chinas Aufgabe, glaube ich, gerade weil sie auch in der internationalen Diplomatie jetzt praktisch in der Daueroffensive sind und im Grunde genommen 150 Länder der UNO hinter sich haben. Ja, wir sehen das, wir haben das gesagt, die Abstimmung. Ja. Wenn die NATO Abstimmung macht oder die USA Abstimmung gegen China einbringen, dann sind die NATO-Länder immer dafür. Dann hat man 25 bis 30 Ja-Stimmen, ein paar Enthaltungen von den NATO-Ländern. Und je nachdem, wie viel anwesend sind, 70, 80, 100 Länder dagegen. Ne? Und das findet ja seit 10, 15 Jahren schon so statt. Also mit einem Wort, Chinas weltpolitische Aufgabe ist es, so klug sich zu verhalten, dass es nicht zum großen Flächenbrand kommt. Ne? Eine Aufgabe, die überhaupt natürlich die neue Multipolarität hat, die BRICS-Länder insgesamt haben. Da gehört Indien natürlich dazu, das auch eine große Aufgabe hat, Iran dazu, Russland natürlich dazu. Sie müssen verhindern, dass es zum großen Knall kommt. Das ist die einzige Überlebenschance für die Menschheit.
Hoffen wir auf die lang anhaltende und jahrtausendealte Rationalität der Chinesen. Wir können ja alle mal Sun Tzu lesen, also die Kunst des Krieges, die darin besteht, das möglichst bleiben zu lassen.
Ja.
Ensel, vielen Dank für dieses Gespräch und ich hoffe, es ist nicht das letzte, weil es sich wirklich extrem lohnt. Also der Unterschied zwischen unserer medialen Darstellung und der Realität ist so massiv, dass er dringend korrigiert werden muss. Und ich denke immer, es gibt 2 Bereiche. Das sind die Medien, die die Bevölkerung versorgen, und es sind die Geheimdienste, die die Regierenden mit Informationen versorgen. Und ich hoffe, dass unser BND besser funktioniert als die ARD. Aber ich habe nicht viel Hoffnung. Okay, vielen Dank. Ja, das war eine Tour de force durch ein Thema, das, wie gesagt, eine große Diskrepanz zwischen der medialen Darstellung und der Realität hat. Und wie ich eigentlich immer betone, macht Apolut den Job, den die Öffentlich-Rechtlichen an dieser Stelle nicht mehr machen. Jeder andere, der ihn übernimmt, wäre eine Bereicherung für unsere Medienlandschaft. Der Gast steht sicherlich für jede Art von Information, also für Interview zur Verfügung. Es lohnt sich. Wir brauchen dringend diese anderen Blickwinkel, um eine Perspektive für unsere Zukunft zu kriegen. Und schauen Sie doch, ob vielleicht ein Bekannter von Ihnen, der vielleicht abends überlegt, ob das alles so stimmt, was er gehört hat, bereit ist, sich auf diese Gedankengänge und die Erfahrung, es ist ja nichts Ausgedachtes, sondern die Lebenserfahrung eines Wirtschaftsprofessors, der Jahrzehnte sich in diesem Bereich umgetan hat, international erfolgreich ist und viel zu wenig zu Wort kommt.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.